Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Die Toronto Blue Jays gewinnen Spiel 1 der World Series mit 11-4 gegen die LA Dodgers. Und über das sechste Inning wird wahrscheinlich noch etwas länger zu reden sein. Herzlich willkommen zu unserem ersten Post-World Series Game Podcast dieser World Series 2025. Hallo Axel.
Hallo, guten Morgen.
Hallo Florian.
Sonnenschein.
Guten Morgen, wollte ich auch sagen. Ich sitze hier noch in meinem Pyjama.
Es ist 5.36 Uhr und ihr bekommt diesen Podcast quasi wie heiße Brötchen morgens zum Frühstück gereicht, weil wir alle drei aufgeblieben sind. Ich habe es kommentiert, Florian und Axel haben das Spiel mit Spannung verfolgt. Und Axel, was hast du geschrieben in die WhatsApp-Gruppe um, ich glaube, 3.53 Uhr?
Um 3.53 Uhr habe ich geschrieben, einen neuen Run-Inning der Blue Jays würde mir jetzt gut tun. Das war vor dem fünften Inning. Ich war ein Inning zu früh.
Ja, es war ein Inning zu früh. Im sechsten Inning kam dann das neue Run-Inning.
Das war mir ein bisschen unheimlich. Ja. Muss ich ehrlich sagen.
Mir auch. Aber, vor allen Dingen so nachts dann, ne? Ja, wenn man sich dann auch so umguckt und so, ist ganz ruhig in meinem Zimmer und so.
Genau.
Ja. Wir wussten, dass die Dodgers in 4 Spielen gegen die Milwaukee Brewers durch waren. Wir wussten, dass die Toronto Blue Jays gegen die Seattle Mariners 7 Spiele gebraucht haben und es am Ende einen Hero Swing von George Springer brauchte, um in diese World Series einzuziehen. Die Stimmung war vorher so, dass alle gesagt haben, die Dodgers sind hier die großen Favoriten und sie haben 4 Aces auf dem Mount. Und Florian, die Stimmung war ja auch bei uns so, dass wir gesagt haben, okay, das wird sehr, sehr schwierig für die Blue Jays. Aber sie haben heute es geschafft, Blake Snell unglaublich zu beschäftigen. Und das vom ersten Inning an.
Ja, eben. Also er hatte im ersten Inning schon 22 Pitches abgegeben. Und das war ja genau das, was vermutlich auch der Plan der Blue Jays sein musste, das Bullpen so früh wie möglich ins Spiel zu holen. Also das fing richtig gut an. Dass aber dann die Dodgers da so gegenhalten, gerade in den ersten drei Innings war das Pitching der Dodgers weiterhin besser als das der Blue Jays und es wirkte wirklich nicht so, als wenn wieder ein Team es nicht schafft, das Starting Pitching mehr unter Druck zu setzen.
Wir hatten allerdings im ersten Inning gleich Bases loaded für die Toronto Blue Jays, weil Blake Snell die Strike Zone nicht getroffen hat. Er hatte einen Walk gegen Vlad Guerrero Jr. zugelassen, dann ein Single gegen Bo Bichette, dann nochmal einen Walk gegen Alejandro Kirk und dann waren die Bases loaded. Dann kam das Flyout von Dalton Varsho, über den werden wir auch gleich noch sprechen, um dann dieses erste Inning zu beenden. Auf der anderen Seite haben wir Trey Yesavage gesehen, der Anfang dieses Jahres, am 8. April, noch in der Single-A gepitcht hatte für die Toronto Blue Jays und jetzt in World Series Spiel 1 gleich gestartet hat. Axel, was hat Trey Yesavage für dich für einen Eindruck gemacht?
Wo ich dachte, okay, der kriegt gleich entweder einen Blutsturz oder einen Herzinfarkt, kurz bevor er dann rausgenommen wurde. Yesavage hat das Spiel ganz, ganz hervorragend angefangen. Das erste Inning war, glaube ich, auch ein Crowdpleaser. Ne? Das war etwas, wo man gesagt hat, das war clean, 2 Groundouts und als erstes Shohei Ohtani erstmal ausgestrikt. Da ist Toronto schon mal ausgeflippt. Ich möchte übrigens kurz erwähnen, dass Blake Snell im ersten Inning nach 5 Pitches 2 Leute aus hatte. Also genau. Der hat auch nicht so schlecht angefangen und dann kam halt ein sehr, sehr gutes At-Bat von Guerrero Jr. und dann fing er an, halt die Zone nicht mehr zu treffen. Das hat ihn so ein bisschen runtergebracht. Aber Yesavage hatte dann im zweiten und im dritten Inning schon einige Probleme. Man hat gesehen, dass er die Zone nicht mehr getroffen hat, dass er versucht hat, ich glaube, den Ball zu sehr in die High Zone zu pitchen. Dass er halt einfach nicht in diese Middle-Middle-Falle tappen wollte. Ich glaube, das hat man relativ deutlich gesehen. Und dafür hattest du halt bei den Dodgers zu große Plate-Disziplin. Das haben die Dodgers gut gemacht. Sie haben ihn in den Full Count getrieben. Sie haben ihn immer wieder weggefoult. Und das hat dir Savage, glaube ich, so ein bisschen Nerven gekostet. Ich glaube, das konnte man auch sehen. Und er hat Unterstützung von seiner Defensive gebraucht, die er dann aber auch zum Glück bekommen hat. Bobby Shett mit einem fantastischen Play, ja. Wo er das fünfte Inning rettet, wo er das vierte Inning rettet, wo er von Second Base den Ball grabbt und den Runner auf First ausmacht. Guerrero Jr. mit einem sehr, sehr wichtigen Sprint an der Seitenlinie zur First Base. Das waren so zwei Plays, die ihn ein bisschen gerettet haben. Sonst hätten die Dodgers aus ihren Möglichkeiten, die da waren, sicherlich mehr als zwei Punkte machen können. Also es waren so zwei, drei Innings am Anfang, wo man gesagt hat, oh, da ist er mit einem blauen Auge davongekommen.
Ich möchte dich ungern verbessern, aber es war dieses Play von Bobby Shett war im dritten Inning. Im zweiten Inning gab es erst den Walk gegen Will Smith, dann fiel das Choice für Teoscar Hernandez, dann Max Muncy, Kike Hernandez und Tommy Edman jeweils mit Single. Und das brachte mit Teoscar Hernandez den ersten Run rein. Im dritten Inning dann der Walk gegen Mookie Betts, dann noch ein Walk gegen Freddie Freeman, das Single von Will Smith, das brachte Mookie Betts über die Homeplate und das Groundout, das war das zweite Aus von Teoscar Hernandez und das dritte aus Max Muncy und damit führten die Dodgers mit 2-0 und du hattest schon in unserem WhatsApp-Chat geschrieben, du bist ein bisschen skeptisch, weil du hattest das Gefühl, dass die Blue Jays sehr, sehr schnelle Aus hervorrufen.
Ja, dass sie zu schnell aus den eigenen Innings rausgegangen sind. Mhm. Mir war das ein bisschen zu clean, was da passiert ist. Es war so ein bisschen Skepsis, weil ich dachte, viele Möglichkeiten haben sie nicht. Und wenn dann mal einer auf Base ist, ich glaube, es gab zwei Double Plays am Anfang in den ersten Innings. Wo dann die Möglichkeiten nicht genutzt worden sind, dann gab es diesen Running Error von Clement, wo du gedacht hast, oh, was machst du denn? Mhm. Wo du auch noch geschrieben hast, sei niemals das dritte aus an der Third Base, was mir mit sehr traurigen Gitarrenklängen im Ohr vorgelesen wurde. Mhm. Und dann habe ich natürlich ich habe es geteased, weil ich dann gesagt habe, oh, ich bin ein bisschen skeptisch. Und dann hat sich Warschau gesagt, ja, dann guck mal, wie skeptisch du bist, mein Freund. Und mach direkt mal das 2-2 im vierten Inning. Und dann war das Stadion auch wieder da. Ne? Boah, war das laut. Und ja, dann war es wieder ein offenes Spiel.
Fünf Innings hatte Blake Snell durchgehalten und in diesen fünf Innings gab es diverse Double Plays. Zum Beispiel David Schneider ist in Double Play reingelaufen, Bobby Shett ist in Double Play reingelaufen. Das war so ein 3-6-3 Double Play, wo man gesehen hat, dass Bobby Shett noch nicht wieder fit war. Er hatte zwar dieses tolle Defensivplay an der Second Base, aber offensiv konnte er nur hoppeln und ist dann ja irgendwann ersetzt worden, dann auch von Isaiah Kiner-Falefa. Florian, was war dein Eindruck nach so vier, fünf Innings? So dieses wir werden das Gleiche wie auch in der NLCS sehen, oder? Weil ich dachte nämlich so nach vier, fünf Innings, Blake Snell wird hier nicht durch acht Innings durchkommen. Dazu musste er zu viel arbeiten. Und dann wird es sehr interessant, weil Alex Vesia, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, nicht dabei war, einer der wenigen wirklich zuverlässigen Relief-Pitcher von Dave Roberts in dieser Postseason bislang.
Ja, genau. Und dann wusstest du auch nichts. Also ich wusste dann nicht so richtig, wie wird Dave Roberts darauf reagieren, dass ja sein zuverlässigster Reliever aus Familiengründen nicht dabei sein darf oder kann, so rum. Als Blake Snell dann im fünften Inning war und diese 100 Pitches schon ansteuerte, ich will nicht sagen, da war mir klar, dass das anders wird als die Spiele davor, weil er kann ja dann einfach nicht weiter pitchen. Also das, egal ob jetzt all hands on deck oder nicht, irgendwann ist auch der Arm dann mal müde. Und vor allem, weil sie es geschafft haben, auszugleichen, als er noch auf dem Mount war. Das hat mir Hoffnung gemacht, denn wir haben es vor der Serie auch gesagt, das Starting-Pitching, das ist sehr, sehr gut. Die Offensive der Blue Jays aber auch, und das haben sie gezeigt, ne? Weil selbst gegen Snell haben sie es geschafft, der ja insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Er hat 4 Strikeouts, hat 5 Earned Runs abgegeben am Ende, weil er bis ins fünfte oder dann ja noch ein paar mehr noch abgeben durfte und konnte. Aber es war ja keine super schlechte Leistung von ihm und das haben wir vorher gesagt und eben, dass das Bullpen der Dodgers ein Problem sein kann und das haben sie dann ja auch gezeigt, weil sofort, wenn das Pitching eine Schwäche zeigt, dann sind die Blue Jays da und da wollte ich noch gerade sagen, weil du gesagt hast, Warshaw hat dann gesagt, ja, wir sind jetzt, ne, ich schaffe hier noch was. Das ist der pettet an, was ist es, an 6. Mhm. Also wir haben hier wieder Performance von dem hinteren Ende der Lineup bekommen. Das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, was wichtig für dieses Team ist und haben es wieder gezeigt. Ne? Kirk mit 3 Hits, Washo mit dem Home Run. Also Clement hat auch wieder 2 Hits. Also das ist eine tolle Leistung wieder von dieser hinteren Reihe gegen Blake Snell.
Aber was ich schon lustig fand, John Schneider hat sein Line-Up mit Rechtshändern vollgeladen. 7 Rechtshänder, 2 Linkshänder waren dabei, weil Blake Snell als linkshändiger Werfer dann eher gegen die Right-Hander Nachteile hat als gegen die Linkshänder. Und wer schlägt den Home Run? Das war Dalton Varsho, einer von 2 Linkshändern im Line-Up der Blue Jays. Erster Single von Alejandro Kirk im 4. Inning und dann der Home Run von Dalton Varsho und damit hat er dann das 2-2 hergestellt. Und durch das 5. Inning ist Blake Snell nochmal durchgekommen mit 3 Outs, mit einem Double Play und mit einem Groundout von Vladimir Guerrero Jr. Und dann fängt das 6. Inning an. Und das 6. Inning war, das obere 6. Inning war kein Problem für Sir Anthony Dominguez. Der hat heute nämlich 4 sehr dominante ausgebracht für die Blue Jays. Und das untere 6. Inning ging dann los mit einem Walk gegen Bo Bichette. Der wurde dann ersetzt von Isaiah Kiner-Falefa, dem Pinch Runner, weil da war John Schneider so, dass er gesagt hat, okay, wir müssen in irgendeiner Weise auf Base kommen, beziehungsweise auch über die Bases laufen. Dann gab es das Single wieder von Alejandro Kirk. Dann der Hit by Pitch gegen Dalton Varsho. Und dann wurde Blake Snell ersetzt. Und,
der war auch fies. Der Hit by Pitch. Fies. Der Hit by Pitch.
Ja. Ja.
Den hat er nicht getroffen, wirklich nicht.
Genau. Und dann hat Ernie Clement das Single geschlagen. Das war dann das 3-2 für die Blue Jays und dann ging es los. Walk von von Nathan Lucas, Entschuldigung. Dann das Single von Andrés Giménez. Dann fiel das Choice von George Springer, da war das Ernie Clement an der Home Plate das erste aus. Ja, und dann kommt Elson Barger als Pinch-Hitter für Davis Schneider. Davis Schneider, der bis dahin ein Pop-Out, ein Strikeout und ein Double-Play hatte. Und Elson Barger schlägt den allerersten Postseason-Pinch-Hit-Grand-Slam der World Series-Historie.
Im ersten World Series-At-Bat.
Ja. Was für ein Moment.
Was für eine Geschichte schon wieder.
Das hat sich doch der Rogers hier, ich glaube, dem gehört auch Kanada, wenn ich mir die Werbung angeguckt habe. Das hat er sich doch selber so ausgedacht. Das kannst du doch, Disney lehnt doch so ein Buch wieder ab. Das ist doch genau so eine Geschichte, die niemand glaubt, wenn sie nicht wirklich passiert. Und selbst die beiden Kommentatoren waren komplett überrascht, dass dies der erste Pinch-Hit Grand Slam war in der Postseason. Und die waren komplett weg und sagten eben, da waren ja großartige Teams schon in der World Series, die vieles gemacht haben, aber das nicht. Und ja, es ist, du schickst ihn drauf und dann hat ja auch wieder der Coach, hat der Skipper, der Blue Jays hat alles richtig gemacht. Ne? Du nimmst Bo Bichette raus, sodass die Chance, sich nochmal zu verletzen, einfach auf null gesetzt wird. Und ich finde,
ja, vor allem um Schnelligkeit auf den Bases zu generieren. Ne?
Genau, mit keiner Verleffer kriegst du eben diese Geschwindigkeit und du kriegst auch einen soliden Second Baseman. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Du schwächst dich ja sogar nicht mal mit dieser Auswechslung. Auch hier, ne? Ich meine, du kriegst ja immer von dem hinteren Teil der Lineup, ne? Kirk da mit dem Single, Washo und Clement. Das sind alles keine, also die hatten, die Dodgers kannten diese Namen wahrscheinlich noch nicht mal vor der World Series, gerade bei Washington Clement. Und deswegen ist das einfach eine fantastische Sache, dass er dann da am Ende dann dieses Inning für die Ewigkeit hat. Ne?
Ja, Und dann geht's ja weiter nach diesem Homerun von Edson Barger, geht's weiter mit dem Single von Vlad Guerrero Jr., dann Isaiah Kanefa-Löfer mit dem Flyout und dann Alejandro Kirk dann nochmal mit dem Homerun.
Das ist so absurd.
Alejandro Kirk hat heute die zwei Szenen des Tages. Das eine Mal das Single, wo er eigentlich zu einem Double los wollte und mitten zwischen erster und zweiter Base stehen bleibt und wieder zurückläuft. Und dann, dass ihm die Jacke nicht passt.
Das ja. war fantastisch.
Ich glaube, die müssen sich auch
neu. Ich glaube, die erste Szene ist noch lustiger als die zweite, weil die kanadischen Kommentatoren waren danach voll des Lobes für Alejandro Kirk, weil er ja sehr gut gesehen hat, dass er wahrscheinlich nicht auf zwei kommt und dann noch zurückgelaufen ist. Und ich hatte gedacht, ja, da läuft er. Aber das war fantastisch. Und dass der dann diesen Homerun macht, wo du mich übrigens übel gespoilert hast. Ich hatte leider ein bisschen Verzug, aber ist nicht schlimm. Und dann sind das diese neun Runs und dann dachte ich so, das ist aber jetzt, habe ich ja nicht mitgerechnet. Und danach habe ich halt, also dann war ja sechste Inning vorbei, weil Warschau, glaube ich, in Flyout geschlagen hat. Und dann habe ich eigentlich nur noch auf die Uhr geguckt und dachte so, dann mach jetzt aber auch hin. Ne? Dann ist jetzt auch gut. Und dann muss halt Shohei Ohtani nochmal sagen, Moment, stopp, Sekunde. So schnell nicht. Und hat dann ja auch nochmal seinen Schläger ausgepackt und hat nochmal irgendwie, keine Ahnung, 500 Meter den Ball weggeschlagen. Obwohl, so weit war es gar nicht diesmal.
Im siebten Inning war es dann der Homerun von Shohei Ohtani, 2-Run-Homerun. Vorher hatte Tommy Edman den Walk provoziert, dann da gab es Strikeout gegen Andy Paris und dann der Homerun von Shohei Ohtani und das war das 4-11. Wir müssen gerade darüber sprechen. Die LA Dodgers haben vor diesem Spiel eine Nachricht rausgegeben, dass Alex Vesia sich um ein deeply personal matter kümmert und dass er nicht beim Team ist. Dave Roberts hat gesagt, sie haben ihn nicht in den Postseason Roster reingenommen und dann auf Paternity Leave gesetzt, so dass er noch mit reingenommen werden kann, sondern sie wollten den Druck von ihm nehmen. Es geht, wir müssen hier nicht spekulieren, aber es geht darum, dass er mit seiner Frau ein Kind erwartet und jetzt zurückgereist ist und, diese Geschichte ist ganz schrecklich und da hat Baseball auch komplett zurückzustehen. Und da müssen wir auch überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber Florian, wir sollten darüber diskutieren, was das für einen sportlichen Einfluss hat auf diese Serie vielleicht sogar und auf das Bullpen-Pitching der LA Dodgers. Die Starting-Pitcher stehen doch jetzt noch mehr unter Druck, tief in die Spiele reinzugehen, oder?
Also da absolut. Wir haben es ja gesehen, also zum Glück in Anführungsstrichen musste Blake Snell hat 5 Innings geschafft. Also ich wäre sehr überrascht, was passiert wäre, wenn er das nicht hinbekommen hätte. Dann wird's noch schlimmer. Morgen haben wir allerdings Yamamoto auf dem Mount. Der hat das letzte Mal, als er gepitcht hat, 9 Innings geschafft. Aber auch der muss jetzt produzieren und wir haben gesehen, dass die Geduld bei den Bettern der Blue Jays einfach da ist, ne? Die haben mehr Runs gescored, als dass sie Strikeouts gegen sich bekommen haben. Also die Plattendisziplin ist faszinierend gut bei den Dodgers, bei den Blue Jays gerade. Und das müssen sie einfach weiter an den Tag legen. Und dann wird das so sein. Dann wird vor allem auf das Bullpen-Management von Dave Roberts sehr geachtet werden, weil so viel Auswahl hat er da nicht. Und er weiß ja, auf der Paternity-List ist völlig in Ordnung und das ist auch richtig so. Es fehlt aber, genau wie du gesagt hast, sportlich.
Er ist nicht
auf der Paternity-List.
Er kann jetzt wirklich nur als Emergency-Call-Up reinkommen, sollte sich einer der anderen Pitcher verletzen.
Ah, okay, alles klar. Gut, das hatte ich falsch verstanden, entschuldige. Mhm. Aber das ist tatsächlich, ne? Es fehlt dann einfach jemand, der dann auch einfach Innings fressen kann, also der das mit aufnimmt, aber auch die ausproduziert. Ne? Er hatte jetzt einen 302er bisher und bei knapp 60 Innings. Und vor allem seine Strikeouts zu Walk-Ratio ist halt krass. Ne? 80 Strikeouts hat er und 22 Walks nur abgegeben. Also da fehlt tatsächlich dann etwas. Und ich finde, das hat man auch in diesem Spiel auch gesehen, ne? Also du hast Leute auf dem Mount gesehen, also Blake Treinen zum Beispiel nicht auf dem Mount gesehen. Das war für mich so ein bisschen bezeichnend. Ich hätte sogar erwartet, dass er schon im ersten Spiel Clayton Kershaw ein paar Innings dann pitchen lässt. Aber dafür hat Blake Snell es eben geschafft, 5 Innings drauf zu bleiben. Aber das wird sehr interessant, wie das Bullpen-Management damit umgeht. Weil du könntest ja theoretisch auch Rookie Sasaki eben in eine andere Rolle bringen, als du ihn im Moment vorgesehen hast. Also Option hat er noch ein bisschen, aber es fehlt ihm halt auch eine.
Axel, 4 Strikeouts für die Blue Jays, 14 Hits am Ende. Sie haben 11 Runs gescored. Das ist ein Start, wie ihn sich die Blue Jays nicht besser hätten erträumen lassen können. Und vor allen Dingen, es zeigt ja auch das, was wir gesagt haben vorher. Sie haben ein tiefes Line-up und sie müssen es über die Offensive hinkriegen.
Ja, ist so. Ich glaube, das ist für die Blue Jays wirklich der optimale Start in diese Serie gewesen, weil sie Blake Snell aus dem Spiel genommen haben. Damit haben sie einen schon mal weggestrichen, der jetzt für die nächsten 3 Spiele nicht zur Verfügung stehen wird oder 4. Sie haben tatsächlich auch das Bullpen der Dodgers gefordert mit, wie viel waren es, 4 oder 5 Relief-Pitcher, die eingesetzt worden sind.
4 Relief-Pitcher. Emmett Sheehan, Anthony Bonder, Justin Robleski und Will Klein.
Okay. Sie haben die Stadt angezündet, was tatsächlich auch nicht unterschätzt werden darf. Die Stimmung ist direkt positiv. Sie haben gezeigt, ey, die ganze Welt wettet gegen uns. Wir haben in Las Vegas Odds von minus 220. Zeigen wir denen mal, wie gut wir sind. Und sie haben halt diese Resistenz gezeigt, nach einem frühen Rückstand auch wieder zurückzukommen und zu sagen, ihr müsst uns erstmal schlagen über 9 Innings. Und
das finde ich auch wichtig.
Und ja. Und das war, wie du gesagt hast, für die Blue Jays das Optimum des Optimums. Ne? Also wenn du sagst, wenn du das erste Spiel 7-6 gewinnst, ist auch super. Aber so ein wirklich überzeugender Sieg mit so einem überragenden 6. Inning dazwischen, wo halt einfach die Leute sich die Haare raufen und sagen, okay, was sehe ich hier gerade? Ich glaube, das kann noch mal einen Schub mehr geben. Und die Toronto Blue Jays haben gezeigt, dass sie nicht zum Spaß in der World Series mitspielen.
Es geht jetzt in Spiel 2, morgen um 2 Uhr. Wir machen zusammen die Winterzeit. Umstellung. Yoshinobu Yamamoto gegen Kevin Gausman. Yamamoto mit einem fantastischen Spiel 2 in der NLCS gegen die Brewers. Kevin Gausman mit soliden Spielen. 5 2/3 Innings. Mehr darf er nicht pitchen. Das ist, glaube ich, Gesetz. Florian, was erwartest du von diesem Spiel?
Ich erwarte, dass das Feuer bei den Dodgers auch nochmal irgendwann anfängt zu brennen. Also ich wollte noch sagen, als Axel meinte, dass das Stadion eben angezündet wurde, das Gefühl hatte ich bei den Dodgers so erst nicht. Die haben aber auch dann 2-0 geführt. Wahrscheinlich ist es dann einfach ein bisschen ruhiger insgesamt auch. Und ich erwarte, dass Yamamoto...
Naja, das Spiel war in Toronto, nicht in Los Angeles.
Ja, aber du hast aber wir haben auch schon in den Playoffs gesehen, dass die Dodgers-Fans laut sein können, aber jetzt ist es Kanada, das sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Na, ich meine auch die Spieler, ne? Dass die nicht so richtig angezündet waren. Das wirkte noch nicht so, als wenn sie ganz im Kopf schon dabei sind, dass in diesem ersten Spiel dabei sind. Das wird sich aber natürlich jetzt auch ändern wieder, klar, und spätestens, wenn sie in LA sind. Aber Yamamoto steht halt unter Druck, also er muss ja mindestens 5, wenn nicht sogar 6 Innings, muss er im Arm haben. Anders geht es, glaube ich, nicht. Und die hat er bestimmt noch, aber ich weiß eben nicht, ob diese so tiefe Betting Order der Blue Jays da nicht einfach ihn unter Druck setzt, so wie sie es bei Snell gemacht haben. Also der Druck ist sehr hoch und ich glaube, die Dodgers müssen sich auch ausrechnen, ein Spiel dort zu klauen. Ne? Und das wäre jetzt der beste Zeitpunkt.
Ja, aber Kevin Gausman ist halt auch nicht der schlechteste dagegen, ne?
Ja.
Der morgen für die Blue Jays auf dem Mount steht. Der hat eine solide Saison gespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Cy Young Award Kandidat ist, aber der steht irgendwo bei 3,5 im ERA. Der hat Innings gefressen. Der hat gezeigt, dass er auch diese langen Starts schaffen kann. Und ich wäre als Blue Jays Fan jetzt nicht unglücklich, dass morgen Kevin Gausman auf dem Mount steht.
Nee. Ja. Auf gar keinen Fall. Die Dodgers sind jetzt das erste Mal so richtig unter Druck. Sie waren in der NLDS gegen Philadelphia unter Druck, aber dem haben sie sehr, sehr gut standgehalten und am Ende sogar relativ souverän 3-1 diese Serie gewonnen. Aber es ist das erste Mal, dass sie wirklich so richtig Druck verspüren, weil 0-2, damit wollen sie auch nicht nach LA zurückreisen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Nee. Ich glaube auch, dass es morgen schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist. Ich sag nicht, dass es eine Vorentscheidung ist, weil dafür hat ja gerade die ALCS gezeigt, dass so ein 2-0 Auswärtsstart am Ende vielleicht nichts bedeuten muss. Aber ich glaube auch nicht, dass die LA Dodgers den Toronto Blue Jays irgendein Momentum zugestehen wollen. Ja. Dass sie, die wollen die nicht ins Laufen kriegen. Und ich meine, man hat ja gesehen, wenn Vlad Guerrero mal anfängt, also wenn er seine Mütze umgedreht hat und die Maschine läuft, dann läuft die Maschine auch und ist nicht so einfach zu stoppen. Und ich glaube, dass damit auch das gesamte Team getragen wird, weil sie halt wissen, ey, an 3 kommt Vlad Guerrero und dahinter noch Bo Bichette und George Springer ist unser Leadoff-Mann. Macht ihr mal. Und hinten schlägt Warschau einen Home Run und dann kommt Alejandro Kirk und niemand weiß, wie das physikalisch möglich ist, was er macht, aber es passiert.
Er ist eine kleine Hummel.
Ja, und dann denkst du dir halt, ja, wir wollen die Leute aber jetzt nicht ins Laufen kommen lassen. Also ich glaube, für die Dodgers ist das Spiel morgen, ich glaube sogar, dass es für die Dodgers wichtiger ist als für die Blue Jays.
Ja, das glaube ich auch. Die Dodgers, beziehungsweise der Sieger Spiel 1 der World Series hat in 63% der Fälle die World Series dann auch noch gewonnen. Sarah Langs, die Statistik-Queen, der von ESPN 76 von 120 Malen hat der Sieger der Spiel 1 die World Series dann am Ende gewonnen. 24 der 30 World Series in der Wildcard-Ära, die es seit 30 Jahren jetzt gibt. Da hat der Sieger des Spiel 1 diese Serie dann auch noch gewonnen.
Mein Glauben an die US-amerikanische Sportstatistik hat letzte Woche das die New York Football Giants zerstört.
Blödsinn. Eins noch gerade, die Blue Jays Fans, die machen nach dem, war es ein Walk oder ein Single von Shohei Ohtani? Der Walk, glaube ich, war es. We Don't Need You rufen. Das war ein ziemlicher Troll-Move.
Ja, aber ja. Hallo.
Sehr. Aber man erwartet das nicht von Kanadiern.
Ich meine, er hat die Kappe auch nicht zurückgebracht, ne?
Nein, hat er nicht.
Er hat gesagt, ja, die hängt bei mir in der Garage.
Ja.
Boah, finde ich hart. Muss ich sagen. Also dann muss er auch damit leben, dass die We Don't Need You rufen.
Ja. Und was es wieder zeigt, dass auch ein Team wie die Toronto Blue Jays in der World Series Geschichten schreiben können, weil die rund um Ohtani Geschichte dann dass Vlad Guerrero Jr. eben Kanadier ist und dieses Team jetzt trägt, eben auch offensiv, dann dieser Pinch-Hit Grand Slam, also selbst mit den Blue Jays in der World Series haben wir einen fantastischen Sport.
Ja, und dass es halt fast ein Länderspiel ist, ne?
Ja.
Ja,
ja, die Atmosphäre, also.
Es ist national aufgeladen.
Es ist tatsächlich aufgeladen. Ja. Und ich glaube, selten ist diese Bezeichnung One Country, One Team passender als gerade im Moment. Weil ich glaube, ob es jetzt Calgary, Vancouver, Ottawa, Montreal oder sogar Quebec ist, ich glaube, Kanada will, dass die Blue Jays, oder steht geschlossen hinter den Blue Jays.
Ja, ich habe vorher noch bevor dem Start des Spiels habe ich noch die Toronto Raptors gesehen. Da waren die Hälfte der Leute waren in Blue Jays Klamotten dort beim Spiel der Toronto Raptors in der NBA. Spiel 2 in der Nacht von heute auf morgen um 2 Uhr deutscher Zeit und wir werden dann so schnell wie möglich einen Podcast wieder an den Start bringen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram BlueSky und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, das möchte ich auch finanziell unterstützen, den Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. Per Steady ist das möglich. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.